SWR 2 Wissen.
Ich habe mal eine Spieluhr meines Sohnes unterm Bett gefunden, die doch schon ein bisschen eingestaubt war und musste total anfangen zu weinen, weil ich einfach nur gedacht habe, oh mein Gott, diese arme Spieluhr, und die ist jetzt da völlig achtlos und liegt unterm Bett.
Wo beginnen wir von Krankheit zu reden und wo ist noch etwas, vielleicht nicht optimal gesund, aber durchaus noch normal?
Und habe diese Spieluhr genommen und habe die erstmal in den Arm genommen und habe die dann auch mit zu mir nach Hause genommen und habe ihr einen guten Platz in meinem Kleiderschrank gegeben, wo sie sich gut fühlt.
Wer ist dafür zuständig, so ein Urteil über den Zustand der Person in einer bewertenden Perspektive herbeizuführen?
Individualisierte Psychiatrie, die ganz persönliche Therapie. Eine Sendung von Martin Hubert.
Ich habe später im Therapieverlauf auch verstanden, dass diese Spieluhr eigentlich ein Teil von mir gewesen ist, dass da also irgendetwas getriggert wurde, also in Erinnerung gerufen wurde, was eigentlich mit mir zu tun hat.
Wiebke S. aus Hamburg. Mutter, Hausfrau, berufstätig. Ein Leben voller Stress. Immer wieder entgleisten ihr die Gefühle und es war ein langer Weg, bis sie gelernt hatte, damit umzugehen.
Ich habe mir immer gedacht, ich bin einfach nur nicht stark genug und nicht gut genug für den Alltag. Und es liegt alles irgendwie bei mir und ja, ich bin da irgendwie falsch. Na, denn ich habe es ja eben vorher schon gemerkt, dass ich irgendwie den Faden zum Leben angefangen habe zu verlieren. Also ich habe irgendwie manchmal auf dem Wochenmarkt an der Kasse irgendwo am Stand angestanden und grundlos angefangen zu weinen. Das habe ich aber erst hinterher eigentlich alles verstanden.
Immer wieder kämpfen Menschen mit dem Gefühl, falsch oder nicht ganz normal zu sein. Trotzdem fällt ihnen der Weg zum Psychiater schwer. Denn wer einmal den Diagnosestempel psychisch krank verpasst bekommen hat, muss damit rechnen, stigmatisiert zu sein. Er wird dann nicht mehr als Individuum wahrgenommen, sondern als Fall für den Seelenklempner. Und die Geschichte ist voll von Beispielen, in denen Menschen willkürlich als psychisch anormal ausgegrenzt wurden. Sogenannte Faule oder Unangepasste, Homosexuelle, kritische Künstler, religiöse Ketzer oder Intellektuelle. Der an der Universität Liverpool lehrende deutsche Philosoph Thomas Schramme hat sich auf das Gebiet der Medizin- und Psychiatrieethik spezialisiert und kennt das Dilemma, in das der Begriff der psychischen Krankheit bis heute führt.
Ich würde mir wünschen, wir hätten ein Wort, was das nicht verlangt, also nicht diese negative Bewertung schon mitträgt. Ich kenne kein richtiges Wort dafür. Ich habe in meiner eigenen Arbeit dann von pathologischen Störungen gesprochen oder pathologischen Zuständen. Auch das klingt negativ. Es hat vielleicht nicht ganz so eindeutig dieses Negative, aber ich wünsche mir eigentlich eine beschreibende Kategorie erstmal von gewissermaßen einer biologischen Kategorie der Fehlfunktion. Und das betrachte ich eben als einen nicht schon negativen Begriff. Auch das ist schwer, sicherlich für viele Leute nachzuvollziehen.
Thomas Schramme sieht zwar die Gefahr, dass Menschen durch psychische Diagnosen ausgegrenzt werden, meint aber, dass wir trotzdem nicht um den Begriff der psychischen Krankheit herumkommen. Das beste Mittel gegen willkürliche Ausgrenzung sei, wenn man psychische Krankheit so klar wie möglich definiert.
Naja, ich glaube, es ist gerechtfertigt, über normal und unnormal zu sprechen, auch über Störungen, dann, wenn wir klare Kriterien haben, wenn wir uns darüber einigen können, welche Kriterien hier zum Tragen kommen. Und dann, denke ich, haben wir gerechtfertigte Gründe zu sagen, hier ist etwas nicht so, wie es sein sollte, insofern nicht normal.
Seit Mitte des letzten Jahrhunderts haben die Psychiater Diagnosesysteme geschaffen, mit denen sich psychische Erkrankungen wie Schizophrenie oder Depression klassifizieren lassen. Sie heißen ICD oder DSM und haben dazu geführt, dass Patienten von verschiedenen Psychiatern meist auch die gleiche Diagnose erhalten. Die Frage ist jedoch, ob die Kriterien für diese Diagnosen nicht zu allgemein sind, um dem einzelnen Individuum wirklich gerecht zu werden.
Bei mir hat das Ende 2006 angefangen. Ich hatte einen Termin beim Hausarzt, wollte nur eine Kleinigkeit fragen und bin da kollabiert. Mein Kreislauf ist total zusammengebrochen und keiner wusste eigentlich, warum. Der Appetit ist weggeblieben. Ich bin sehr erschöpft gewesen. Ich habe keine Fröhlichkeit mehr gespürt, kam einfach nicht mehr auf die Füße. Bin dann auch immer noch regelmäßig zum Hausarzt gegangen, der dann ja noch weitere Untersuchungen gemacht hat.
Wiebke S. beginnt ein psychiatrischer Fall zu werden. Noch dazu ein besonders komplizierter.
Also ich habe noch eine posttraumatische Belastungsstörung, ich habe noch eine Depression und die Borderline-Störung.
Wer eine posttraumatische Belastungsstörung hat, wird immer wieder von Erinnerungen an schreckliche Erlebnisse heimgesucht. Wer depressiv wird, ist traurig, antriebslos und fühlt sich leer. Wer unter einer Borderline-Störung leidet, schwankt zwischen der Suche nach Nähe und aggressiver Abgrenzung hin und her und fügt sich oft Selbstverletzungen zu. Um das zu verstehen, orientiert sich die herkömmliche Psychiatrie bisher stark an der Medizin und versucht, die Symptome in ähnlicher Weise auf objektive Kriterien zurückzuführen, wie bei körperlichen Krankheiten. Thomas Schramme?
Wir kennen ja eigentlich aus der Medizin insgesamt die Idee von Funktionen des Körpers in erster Linie. So sind wir gewöhnt zu sagen, das Herz hat die Funktion, Blut zu pumpen, aber keine Geräusche zu produzieren. Das wäre nicht die Funktion des Herzens. Und ähnlich könnte man jetzt eben sagen, gibt es nicht auch für die Psychiatrie genau dieses Kriterium, nämlich der Störung von Funktionsfähigkeiten in der Psyche des Menschen.
Psychisch krank ist dann, wer zum Beispiel nicht mehr richtig wahrnehmen, fühlen oder kommunizieren kann.
Wir kennen sowas wie Gedächtnis, abstraktes Denkvermögen, vielleicht sowas wie Sozialität sogar, relativ komplexe Phänomene der Psyche, die Fähigkeit, andere Menschen zu verstehen in ihren Überlegungen, Wünsche haben können. Und das sind auch Fähigkeiten des Geistes, könnte man sagen, und insofern auch Funktionen des Geistes.
Die sogenannte biologische Psychiatrie arbeitet daran, solche geistigen Fehlfunktionen auf biologische Ursachen zurückzuführen. Seit den 80er Jahren suchen die Forscher zum Beispiel nach genetischen Defekten, um psychische Krankheit zu erklären. Aber die anfängliche Euphorie ist inzwischen abgeklungen.
Im Augenblick gibt es eine große Lücke. Sie finden über 100 genetische Varianzen und die erhöhen das Risiko dann insgesamt um ungefähr 10%.
Andreas Heinz, der Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Campus Charité Berlin-Mitte. Wenn Gene zum Beispiel das Risiko, depressiv zu werden, nur um 10% erhöhen, sind dann andere Faktoren wie der Druck der sozialen Umwelt oder traurige Lebensereignisse nicht viel wichtiger? Und ist es dann überhaupt noch sinnvoll, den Ursprung einer Depression genetisch erklären zu wollen?
Über 100 Mechanismen heißt auch, dass jeder Einzelne nur ganz wenig dazu beiträgt. Das ist nicht unsinnig, aber es hilft im Augenblick bei der klinischen Diagnostik nicht. Und ob es beim Verständnis der Entstehungswege wirklich hilft, ist noch eine zweite Frage.
Eine Alternative scheint der Blick ins Gehirn zu sein. Mit bildgebenden Verfahren wie der Magnetresonanztomographie fahnden Forscher nach Defekten in den Nervennetzen oder den Botenstoffen des Gehirns. Nach dem Motto Hirnnetzwerk kaputt, seelische Funktionen gestört, Mensch objektiv psychisch krank. Doch auch hier kehrt inzwischen Bescheidenheit ein, zum Beispiel wenn es um Psychosen geht.
Sie finden Unterschiede zwischen Gesunden und Menschen in Psychosen. Wenn Sie das aber diagnostisch nutzen wollen, dann müssen Sie ja nicht nur Unterschiede nachweisen, sondern eigentlich müssten Sie eine Trennungslinie ziehen, wo alle Menschen mit Psychosen auf der einen Seite sind und alle Menschen ohne auf der anderen. Das finden Sie aber mit den derzeitigen Möglichkeiten der Bildgebung nur in ganz wenigen Bereichen. Das überlappt viel zu sehr.
Es gibt einige defekte Gene und Hirnmechanismen, die bei manchen Menschen dazu beitragen können, dass sie psychotisch werden oder andere psychische Krankheiten bekommen, bei anderen aber nicht. Die Suche danach löst das Problem objektiver und exakter Krankheitskriterien also nicht. Das gesteht auch Thomas Schramme zu. Was aber tun, wenn die biologischen Versuche, psychiatrische Krankheiten zu erklären, an ihre Grenzen stoßen? In Bezug auf körperliche Krankheiten sprechen Ärzte bereits seit einiger Zeit von der personalisierten Medizin. Therapien sollen gezielt auf den einzelnen Menschen und seine körperliche Verfassung abgestimmt werden. Seit kurzem kursiert nun auch das Schlagwort von einer personalisierten oder individualisierten Psychiatrie. Ein Schritt in die richtige Richtung, meint Thomas Schramme.
Ich glaube, dass es klar ist, dass die Psychiatrie mehr und mehr zu dem, was man vielleicht die Person nennen kann, übergeht. Dass wir eben nicht nur über den Patienten reden, quasi über den fehlfunktionierenden Organismus reden, sondern über die Person. Und die Person heißt, sie besteht nicht nur aus medizinischen Eigenschaften, sondern aus viel mehr. Aus einem eigenen Leben, aus bestimmten Wertvorstellungen. Und die müssen integriert werden in die Bewertung. Und deswegen darf niemals nur die medizinischen Fragen eine Rolle spielen.
Ich habe aber einfach gemerkt, dass ich durch die Appetitlosigkeit und das weniger Essen angefangen habe abzunehmen. Habe das dem Hausarzt dann auch geschildert und gemerkt, dass er in Sorge geraten ist. Und das wird sicherlich unterbewusst mit mir irgendwas gemacht haben, dass ich gemerkt habe, Mensch, da gibt es irgendeine Verbindung. Ich nehme ab und da ist jemand in Sorge. Da hört mir endlich mal jemand zu, dass es mir nicht gut geht. Der sieht das. Und das hat dann rückblickend dazu geführt, dass ich dann mehr und mehr den Fokus darauf gerichtet habe, bewusst abzunehmen, aus Sorge, dass mir diese Fürsorge vielleicht wieder genommen werden könnte. Ja, und der hat das dann kurz danach aber auch festgestellt und gesagt, dass ich sicherlich eine Essstörung habe. Und ein paar Monate später musste ich dann auch wirklich in die Klinik, weil es mir einfach körperlich so schlecht ging und auch psychisch war ich nicht mehr fähig.
Ganz am Anfang steht für Wiebke S. die Diagnose Essstörung. Gleichzeitig erfährt sie, welche Folgen es haben kann, wenn sich jemand um einen kümmert und man eine Diagnose erhält. Zunächst führt sie der Weg in eine psychiatrische Klinik, wo sie Medikamente und Verhaltenstipps bekommt. Entscheidend ist aber, dass sie allmählich lernt, nicht nur auf die einzelne Diagnose zu achten, sondern ihre Persönlichkeit besser wahrzunehmen.
Und geholfen hat mir dann, als ich tatsächlich nochmal eine andere Diagnose dann ganz klar bekommen habe, weil daraufhin das Therapieprogramm nochmal geändert wurde. Und was mir sehr geholfen hat, in meinem Verhalten nochmal die Verhaltensmuster zu erkennen, zu verändern, achtsamer mit mir selbst umzugehen.
Wissenschaftliche Diagnose und subjektive Selbstwahrnehmung sollen in der personalisierten Psychiatrie nicht mehr gegeneinander ausgespielt werden, sondern zusammenwachsen. Andreas Heinz, der Direktor der Psychiatrie der Berliner Charité Mitte und gewählter künftiger Präsident der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie, Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde, kurz DGPPN.
Sie können endlos viele psychische Funktionen definieren. Und deswegen ja bei dem Versuch, psychische Krankheit zu definieren, habe ich ja explizit immer versucht, von Neurobiologie frei zu halten, weil so wie wir im klinischen Alltag definieren, geht es um plausible Funktionsfähigkeiten für Menschen im Leben, entweder im nackten Überleben oder im Leben mit anderen.
Heinz schlägt ein pragmatisches und gestuftes System vor. Er fragt danach, in welchem Maße Menschen über bestimmte Eigenschaften verfügen müssen, um ihr Leben bewältigen zu können.
Also sowas wie Wachheit, Orientierung in Raum und zur Person, dass man sich was merken kann, Leitkriterien vom Delir oder von der Demenz, das ist relativ unstrittig. Jemand, der eine schwerste depressive Verstimmung hat, sich nicht mehr wäscht und anzieht und seinen Alltag nicht mehr bewältigt kriegt, würde man vielleicht auch sagen, dass es lebensrelevant ist, aber Sie sehen schon, da geht es auch sehr um das Miteinander, das Gesellschaftliche, also nicht nur um das individuelle Überleben.
Sind lebensrelevante Fähigkeiten gestört, ist es für Andreas Heinz legitim, objektiv von psychisch krank zu sprechen. Hier sind die Experten auf jeden Fall gefordert, schützend einzugreifen. Denn lebensrelevant heißt, die Betroffenen können sich selbst oder andere gefährden.
Schwere psychotische Erkrankungen, wo jemand Stimmen hört und sich überhaupt nicht mehr entscheiden kann, was er oder sie tun will und sich davon vielleicht auch noch kommandiert oder beeinflusst fühlt, ist eigentlich auch noch relativ leicht konsensherstellbar, dass das lebenswichtige Funktionen sind. Dann nimmt der Streit aber sicher schon zu.
Bereits auf den Tagungen der DGPPN, der größten deutschen Fachgesellschaft für den psychiatrischen Bereich, vertreten Neurologen, Psychotherapeuten oder Psychosomatiker in dieser Frage unterschiedliche Auffassungen. Für Andreas Heinz jedenfalls rückt das subjektive Empfinden der Betroffenen immer stärker in den Vordergrund. sobald es nicht mehr um eindeutig überlebensrelevante Funktionen geht.
Es gibt auch Menschen, die genießen ihre Stimmen. Deswegen immer der Punkt, es muss auch noch einen individuell nachweisbaren Schaden für die Person haben. Ja, man kann tausendmal sagen, das ist eine Wahrnehmungsstörung, aber es gibt auch noch einen individuellen Aspekt, wenn der nicht gegeben ist und der Mensch nicht leidet und sozial klarkommt, ist es auch nicht klinisch relevant.
Andreas Heinz schlägt daher vor, den Begriff psychische Krankheit radikal einzuschränken. Im engeren Sinn sei er eindeutig allein auf schwere Suchterkrankungen und Psychosen anwendbar. Denn nur hier seien Personen in lebenswichtigen Funktionen stark beeinträchtigt. Bei anderen psychiatrischen Diagnosen wie Manie, Zwangserkrankungen oder Depression ist das für Andreas Heinz nicht immer klar entscheidbar. Hier verschwimme die Grenze zwischen Krankheit, schwerer, mittlerer oder leichter Beeinträchtigung und den sogenannten persönlichen Problemen. Es gehe hier viel stärker um individuelle Erfahrungen des Leidens und des Ausgeschlossenseins als um allgemeine Mechanismen.
Also mit der Diagnose Essstörung, das war für mich irgendwie von Anfang an, dass ich dachte, ja okay, es ist ein Begriff, es ist eine Diagnose, aber es ist irgendwie, ist es gar nicht meins, nicht mein Grundproblem. Das habe ich schon gespürt, bevor andere überhaupt geschnallt haben, was wirklich bei mir los ist, was da noch so für Diagnosen schlummern. Aber ich denke, ganz viele Diagnosen oder die Symptome davon, die überschneiden sich auch einfach. Es ist vieles auch in anderen Bereichen zu finden. Also jemand, der in einer tiefen Depression hängt, der kann genauso an Appetitlosigkeit leiden oder an dem nicht essen wollen, nicht essen mögen, wie jemand mit einer klassischen Essstörung. Also solange da jemand sich darauf versteift und dann irgendwie meint, jeder Patient muss nach Schema F behandelt werden und nicht anders, sehe ich, also Diagnosen müssen nicht unbedingt sein.
Auch einige Vertreter der biologischen Psychiatrie sprechen inzwischen von einer personalisierten Psychiatrie. Auch sie möchten differenzierter werden, sich von herkömmlichen Krankheitsbildern lösen und jeden Betroffenen individuell betrachten. Sie fragen daher nicht mehr primär, hat dieser Mensch objektiv gesehen eine Depression, eine Schizophrenie oder eine Borderline-Störung, sondern sie fragen, wo finde ich bei einer bestimmten Patientin eine Fehlfunktion und was bewirkt sie bei ihm? Individualisierte Psychiatrie wird hier zu einer Art Präzisionspsychiatrie.
Der Hauptvorteil für so einen Patienten wäre dann der fokussierten Therapie.
Andreas Meyer-Lindenberg ist Direktor des Zentralinstituts für seelische Gesundheit in Mannheim und war 2015 einer der weltweit meist zitierten Wissenschaftler. Er ist einer der Vertreter der neuen Strategie.
Beispielsweise, wenn ein Patient mit Schizophrenie kommt, dann gibt es einige Patienten darunter, die eine große genetische Variante tragen, eine sogenannte Copy Number Variante, die wir jetzt in den letzten Jahren näher kennengelernt haben. Und wir haben gerade Daten, die zeigen, dass bei einer bestimmten dieser Varianten ein Gen fehlt für einen Hirnrezeptor, für den es Medikamente gibt, die beim bestimmten Untergruppe der Patienten gut helfen.
Es gibt nicht mehr den Schizophrenen, sondern verschiedene Mechanismen, die bei bestimmten Menschen zu schizophrenen Symptomen führen können.
Oder wir finden beispielsweise in der Bildgebung raus, dieser Patient hat eine Entzündung. Dann können wir mit Methoden der Zellbiologie auch gucken, welche Entzündungszellen, welche Mediatoren der Entzündung sind betroffen und darauf eine antientzündliche Therapie aufbauen.
Die biologischen Psychiater suchen nach objektiv messbaren biologischen Faktoren einer bestimmten Person.
Wenn wir jetzt von der Ebene der Gene ein Stück weit weggehen auf die Ebene der Systeme, dann ergeben sich da beispielsweise auch für die Psychotherapie Individualisierungsstrategien. Wenn wir beispielsweise sehen, dass bestimmte Emotionsregulations- oder Belohnungswahrnehmungsähnliche Effekte betroffen sind, aber in sehr unterschiedlichen Ausmaßen bei verschiedenen dieser Patienten, dann können wir die auch spezifisch psychotherapeutisch angehen.
Der eine Patient bekommt dann eine Therapie, bei der er lernt, seine Gefühle besser zu regulieren. Dem anderen hilft stärker, wenn er häufiger belohnt wird und Bestätigung erfährt. Mal sind es nach dieser Version der individualisierten Psychiatrie also eher die Gene, mal Entzündungen und mal gestörte Hirnsysteme, die die Psyche eines Menschen entgleisen lassen. Je nach Fall werden dann eher Medikamente verabreicht, Hirnsysteme stimuliert oder bestimmte psychotherapeutische Verfahren angewendet. Oder man kombiniert die Verfahren miteinander. Zum Teil geschieht das natürlich heute schon, aber in Zukunft soll es noch viel gezielter und individueller umgesetzt werden. Die Frage ist nur, ob hier nicht weiterhin die Suche nach objektiv gestörten Funktionsfähigkeiten wichtiger bleibt als das subjektive Erleben des Einzelnen.
Also Medizin bewegt sich ja immer in dem Spannungsfeld, den ganzen Menschen zu sehen und zu behandeln. Auf der anderen Seite, um diese optimale Behandlung durchführen zu können, sich natürlich der neuesten und besten Methoden zu bedienen, die jeweils individuellen Krankheitsfaktoren, Risikofaktoren, auch Resilienzfaktoren zu messen und in Therapieprogrammen zu übersetzen. Der Ansatz ist, denke ich, gut und richtig, denn wir tun ja genau das, was wir brauchen, um eine optimale Behandlung durchführen zu können. Insofern finde ich das einen relevanten Punkt, aber sehe da jetzt nicht wirklich eine Gefahr drin, sondern eher auch eine Chance.
Schon viele Jahre vorher ging es mir nicht mehr gut in meiner Beziehung. Also, dass ich schon manchmal dachte, ich mag das so irgendwie jetzt nicht mehr, ich komme damit nicht mehr zurecht, ich kann es aber auch nicht klar ausdrücken. Ich fühlte mich allerdings auch sicherlich, ohne dass ich es jedes Mal gemerkt habe, doch überfordert. Ich habe irgendwie, ich wollte perfekt sein, habe versucht, alles unter einen Hut zu bekommen. Haushalt, Kinder, nebenbei noch ein bisschen mit arbeiten gehen und alles sollte irgendwie perfekt sein. Und bin da sicherlich auch oft über meine Grenzen rübergegangen. Da habe ich erstmal einfach auch ganz viel erzählt, was eigentlich aktuell gerade los ist.
Es waren einzelne Pflegerinnen und Psychiater, die es Wiebke S. ermöglichten, sich immer mehr zu öffnen und von sich zu erzählen.
Ich habe vor allen Dingen jemanden gefunden, mit dem ich wahnsinnig gut reden kann. Ich habe das Glück gehabt, an eine ganz tolle Bezugspflegerin zu kommen, die sich, also wann immer sie Dienst hatte, ganz viel Zeit für mich genommen hat, ganz viel mit mir geredet hat, wo ich überhaupt das erste Mal angefangen habe zu sprechen, wie es mir eigentlich geht, wie es in mir drinne aussieht. Je weiter das in die Kindheit zurückging, habe ich einfach endlich verstanden, warum ich bin, wie ich bin, warum ich diese Hochsensibilität habe, diese Feinfühligkeit für das Zwischenmenschliche, warum ich teilweise von jetzt auf gleich starke Stimmungsschwankungen habe oder extreme Aggression.
Nach meiner Überzeugung haben alle psychischen Krisen und Krankheiten einerseits einen störenden Aspekt, den darf man nicht vernachlässigen. Da wird ein Mensch und seine Umgebung erheblich verstört. Aber es hat immer auch einen sinnhaften Aspekt. Es ist nicht grundlos, was da passiert. Es ist immer dysfunktional, unfunktional, störend, unsinnhaft. Insofern, ich muss beide Seiten sehen.
Professor Thomas Bock, der Leiter der Institutsambulanz am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf, ist einer der Wortführer einer kritischen Psychiatrie, die die subjektiven und sozialen Aspekte psychischer Probleme in den Vordergrund stellt.
Der Wahn kommt oft erst sekundär. Man hört eine Stimme, man kann sie sich nicht erklären, dann macht man sich Gedanken und versucht ein Erklärungsmodell zu finden und das kriegt dann eine Eigendynamik, möglicherweise kann es dann wahnhaft werden. Also wenn Sie sie wollen, ist der Wahn eine Bewältigungsstrategie der Halluzination. Also auch innerhalb der Symptome gibt es solche durchaus auch sinnhaften Zusammenhänge.
Thomas Bock hat ein anderes, radikaleres Verständnis personalisierter Psychiatrie als Andreas Meyer-Lindenberg. Objektive Erkenntnisse über den biologischen Zustand eines Patienten können für ihn nur ein erster Anhaltspunkt sein. Wirklich zentral sei das individuelle Erleben des Patienten. Warum erlebe ich die Welt anders als andere?
Und auch da gibt es kulturelle Zusammenhänge. Also in Westafrika hören 30% der Menschen Stimmen. Und zwar überwiegend die der Verstorbenen. Die hören die auch akustisch. Und man muss eher gut begründen, warum man sie nicht hört. Und bei uns sind es nur 3-5% und nicht nur die Verstorbenen, es ist nicht kulturell gebunden, deswegen macht es mehr Angst. Man muss sich dann erklären, Mensch, was heißt das und was bedeutet das, bin ich jetzt schizophren, bis jetzt das und das. Mitnichten sind sie das zwangsläufig.
Bock ist einer der Mitinitiatoren des sogenannten triologischen Prinzips in Deutschland. Experten, Betroffene und sogar Angehörige sollen in sogenannten Therapieversammlungen gemeinsam und auf Augenhöhe über psychische Probleme sprechen. Nur so ließe sich wirklich vermeiden, dass ein Patient aufgrund biologischer Abweichungen vorschnell als krank bezeichnet werde, der sich eventuell nur in einer schweren Lebenskrise befindet.
Jeder hat mal eine Verstimmung, jeder ist mal depressiv. Das ist zunächst mal ein Schutzmechanismus. Ich erlebe etwas, was ich nicht aushalten kann. Also schützt mich meine Seele, indem sie so eine Art Todstellreflex entwickelt, mit Nebel schmeißt. Und entscheidend ist, ob ich mit der Zeit wieder Zugang zu mir kriege, durch Tagebuchschreiben, durch ein Gespräch mit einem Freund, durch einen Spaziergang durch den Wald. Und irgendwann fühle ich mich wieder und kriege dann langsam Zugang. Kein Mensch darf das als Krankheit bezeichnen. Zur krankhaften Depression wird es eigentlich erst dann, wenn das Zeitgefühl verloren geht. wenn ich kein Vorher, Nachher mehr im Kopf habe. Wenn ich das Gefühl habe, die Lehre, die ich jetzt habe, die hatte ich immer, die werde ich immer haben, also kann ich mir gleich das Leben nehmen. So, dann ist Hilfe angesagt, dann ist auch Diagnostik sinnvoll und dann ist auch Therapie notwendig.
Selbst wenn jemand zum Beispiel kaum soziale Kontakte hat, muss das nach Thomas Bock nicht gleich heißen, Vorsicht, krankheitsgefährdet.
Ich habe eben auch Patienten, für die es wichtig ist zu sagen, ich muss nicht in zig Vereinen sein, ich muss nicht 25 Freunde haben. Also auch da gibt es ja einen sozialen Rückzug, der hilfreich ist und einen, der eine Eigendynamik zum Schlechten entwickelt. Also da muss man auch genau gucken, welche Maßstäbe sind für welchen Menschen richtig und da gibt es natürlich Unterschiede.
Wie möchte ich leben und wie passen meine psychischen Probleme in meine Lebensgeschichte hinein? Diese Fragen waren für Thomas Bock schon immer wichtig und müssten seiner Meinung nach im Konzept der personalisierten Psychiatrie noch viel stärker als bisher beachtet werden.
Inzwischen gibt es empirische Belege dafür, dass diese Aneignung der eigenen Geschichte, zum Beispiel bei Psychosen, eine große Rolle spielt. Wir haben mit dem sogenannten SUSI-Fragebogen große Populationen untersucht zum subjektiven Sinn und festgestellt, dass es ein großes Sinnbedürfnis gibt, dergestalt, dass Menschen ihre Psychose als ihre eigene erkennen wollen. Die Zuordnung zu Lebenserfahrungen, Lebensereignissen, die Besonderheit der Symptome, warum sind die bei mir an, bei anderen gibt es ein hohes Bedürfnis. 80% aller Patienten hatten ein Bedürfnis.
Thomas Bock veranstaltet sogenannte Psychoseminare, in denen Psychiatrieerfahrene, Angehörige und Psychiater gleichberechtigt darüber sprechen, wie unterschiedlich psychische Krisen erlebt werden können. Betroffene erzählen dann manchmal auch, welche positiven Impulse sie durch ihre Krisen erfuhren und wie das ihr Leben änderte.
Das Spannendste im Ganzen war aber, je mehr jemand es schaffte, die Psychose anzueignen, desto positiver guckte er auf Gegenwart und Zukunft.
Angefangen hat das, dass ich erstmal zweimal die Verhaltenstherapie durchlaufen habe. Dann habe ich nebenbei auch ambulant an Gesprächsgruppe teilgenommen und dann folgt nur noch eine Psychoanalyse, der für mich allerdings auch wichtigste Teil der Therapie.
Wiebke S. hat mehrere Therapieformen für sich genutzt und ein Netzwerk von Angehörigen, anderen Patienten, Psychiatern und Therapeuten aufgebaut, denen sie vertraut. Und sie engagiert sich in der Initiative Irre Menschlich, bei der Betroffene in Hamburg in Schulen, Betriebe und Behörden gehen, um von ihrer Lebensgeschichte zu erzählen. Das hilft, Vorurteile bei anderen abzubauen und es verleiht ihrem Leben Sinn.
Das spricht mich total an und habe mich da sofort wohlgefühlt, irgendwie gemerkt, das ist mir ein ganz großes Anliegen, mich anderen zur Verfügung zu stellen, dass die mir Fragen stellen dürfen. Wie geht's dir oder was kann helfen oder was kann ich als Angehöriger machen oder was vielleicht lieber nicht? Also auch einfach ein bisschen die Angst davor zu nehmen, das völlig zur Seite zu schieben, dieses Thema, dass es sowas gibt. Ich sehe zu, dass ich grundsätzlich zum Ende des Gesprächs auch dahin komme, wie es mir jetzt geht, was ich alles schon für mich erreicht habe, um ihm einfach nochmal zu verdeutlichen, dass man nicht für immer und ewig da drinnen feststecken muss. Es gibt einen Weg raus.